Ich denke, es geht uns allen so. Hilfe, das habe ich ja noch gar nicht erledigt, das muss ich ja noch tun. Hilfe, ich habe ja noch gar nichts vorbereitet. Ich weiß, dass meine Frau öfter solche Träume hat und das ist furchtbar. Ich hatte früher ein Buch, ich weiß gar nicht, wo es geblieben ist, das war betitelt Hilfe, ich muss predigen. Nur ich muss sagen, ich habe noch nie Hilfe geschrien, wenn ich eine Predigt vorbereitet habe, aber ich habe Gott gebeten, Herr, zeige du mir, was ich sagen soll. Denn das ist ja immer wieder die spannende Frage, auch für die Prediger, worüber soll ich denn predigen? Was ist dran? Was kann hilfreich sein? Ich hatte einiges im Kopf und im Herzen und doch war da die Frage, ist es wirklich das Richtige? Aber den Ausschlag für das Thema heute Morgen gab unwissend unser Pastor Stefan Hofmann. Als ich seine Ausführungen im neuesten Gemeindebrief zu einigen Aussagen von Dietrich Bonhoeffer las, da heißt es unter anderem, Gott schenkt uns Grenzen, damit wir nicht grenzenlos und somit unmenschlich leben müssen. Das heißt doch, Gott schenkt Leitplanken für unser Leben, für unsere Reise, damit wir nicht vom Weg abkommen, damit wir nicht abstürzen, damit wir geschützte Orientierung haben auf den wirklich nicht immer risikofreien Wegen. Gott will, dass wir auf dem Weg bleiben, auch wenn wir uns vielleicht hier und da mal eine Delle holen. Er möchte, dass wir ankommen. Er möchte, dass wir das Ziel erreichen. Nein, Gott will uns nicht mit Leitplanken und Grenzen beschränken und einengen, sondern er will uns wirklich helfen und schützen. Nun diesen Satz, Gott schenkt uns Grenzen, damit wir nicht grenzenlos und somit unmenschlich leben müssen, ist aber auch politisch und gesellschaftlich höchst brisant. Und das beschäftigt mich zurzeit sehr. Wir leben ja in einer Welt, die sich rasch verändert. Wenn man die vielen politischen und militärischen Konflikte und Verunsicherungen sieht, wenn man an die Globalisierung denkt, an die Digitalisierung, die uns vor allen Dingen noch sehr bevorsteht, so kann man wirklich sagen, die Welt wird neu vermessen. Und das kann Angst machen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich kontinuierlich verändert mit immer wieder neuen Grenzüberschreitungen. Und das sind Herausforderungen auch für uns als Christen. Es ist unbestreitbar so, dass wir von dem, was wir sehen und was wir hören, dass wir von Meinungen und Entwicklungen geprägt werden. Wir können uns der Welt, die uns umgibt und die auf uns einstürzt, die nach uns greift, uns bestimmen will, wir können uns dieser Welt nicht einfach entziehen. Und das gilt auch für alle gesellschaftlichen Einflüsse. Alles greift nach uns. Die Herausforderungen von Schule und Beruf, die technischen Entwicklungen wie Internet und Google und Facebook und so weiter und auch die Entwicklungen in vielen Konfliktfeldern unserer Gesellschaft. Und da gibt es ja auch eine Mehrheitsmeinung. Da gibt es den sogenannten Mainstream, so sagt man heute, den wir uns ja auch nicht entziehen können. Nun, ich bin politisch interessiert und ich verfolge die vielen Nachrichten und Themen und ich möchte heute Morgen auch über politische und gesellschaftliche Entwicklungen sprechen, die wir als Christen sehen müssen und die wir auch als Christen beurteilen müssen, weil sie uns einfach betreffen, weil wir uns ihnen nicht einfach entziehen können. Wir haben gehört, wir sind in der Welt, mitten in der Welt, mitten im Leben. Und deshalb müssen wir auch in unseren Gemeinden darüber sprechen, damit wir einfach auch Orientierung vom Wort Gottes her erfahren. Antworten für uns selbst finden und auch Antworten weitergeben können. Das ist nicht immer einfach. Das kann uns wirklich zu schaffen machen. Das kann auch manchmal wehe tun. Denn das ist das Entscheidende. Wer oder was ist der Maßstab für unser Leben mit all seinen Fragen und Problemen? Was prägt und leitet uns in unserer Lebensführung als Christen? Die Meinung der Medien? Die Antworten und Entscheidungen der Gesetzgeber und Entscheidungsträger? Unsere Umwelt? Mehrheitsmeinungen? Menschen, mit denen wir zu tun haben tagtäglich? Der Weg des geringsten Widerstandes? Wie gehen wir als bewusste Christen mit Entwicklungen und Entscheidungen in Politik und Gesellschaft um, die uns Probleme bereiten, wie Ehe für alle, Abtreibung, Homosexualität, Genderfragen, Geschlechterrollen, Sterbehilfe und so weiter? Überall erleben wir Grenzüberschreitungen mit weitreichenden Auswirkungen. Fast täglich sehen und hören wir davon, lesen wir davon, müssen feststellen, wie rasant viele Entwicklungen sind und wie immer mehr Grenzen fallen, Gleichmacherei, Anpassung, Selbstbestimmung einfach gefordert werden. Gefordert werden, nicht als Angebot, sondern als Forderung. Und dass wir Christen einfach belächelt werden, dass wir als rückständig angesehen werden von gestern. Wir als Fundamentalisten bis hin zu Extremisten bezeichnet werden. Und vor allem auch wir Freikirchen sind ja im Fokus. Ob es sich bei uns nicht doch irgendwo um Sekten handelt mit höchst verdächtigen Vorstellungen und Praktiken. Und wie auch der Druck mit Begriffen wie Toleranz und Diskriminierung erhöht wird. Wir sollen uns einfach anpassen, wir sollen mitschwimmen, wir sollen unsere Positionen verändern, wir sollen Ansprüche und Wahrheitsfragen einfach über Bord werfen. Alles ist doch relativ, alles ist doch irgendwie gleichgültig. Da können wir als Christen doch nicht gleichgültig zuschauen. Eine Spiegelumfrage kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass das Christentum gerade dabei ist, unspektakulär zu verdampfen. Hartmut Stieb, der in Kürze ausscheidende Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, schrieb in einer Ausgabe der Zeitschrift 1, wer sich auf Gottes Gebote und auf die in der Heiligen Schrift gegebenen Wertsetzungen bezieht, gerät heute leicht ins Abseits, wird als rückständig betrachtet und nicht selten als den gesellschaftlichen Fortschritt störend. Ich selbst habe erlebt, so schreibt Stieb weiter, dass man beim Festhalten biblischer Positionen im Bereich Ehe und Familie, bei Fragen geschlechtlicher Orientierung, beim Festhalten am Recht jedes Menschen, auch der noch nicht Geborenen, sogar als rechtsradikal bezeichnet wird. Soweit die Stellungnahme eines leitenden Evangelikalen, der sich unter anderem sehr stark für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzt. Nun, jedes Jahr findet in Berlin der Marsch für das Leben statt. Eigentlich ist es ja eigenartig, dass man eigentlich in den Medien da so gut wie nichts von liest oder hört. Wenn Tausende von Menschen auf die Straße gehen, wo doch sonst über jedes und alles berichtet wird. Nun, vielen ist diese Demonstration gegen Abtreibung und für den Schutz des ungeborenen Lebens einfach ein Dorn im Auge. Politiker der SPD und der Grünen und der Linken unterstützen sogar die Gegendemonstration der sogenannten Antifaschisten. Und einer Marsch für das Leben teilnehmender Pfarrer berichtete davon, dass er und nicht nur er angepöbelt und als Faschist bezeichnet wurde. Und eine Demonstrantin schrie, du hast kein Recht, über meinen Körper zu bestimmen. Und er kommt zu dem Fazit, diese Vorfälle waren bezeichnend für einfach diesen hasserfüllten, geradezu nihilistischen Geist, der den friedlichen Kundgebungsteilnehmern stundenlang und auch während des abschließenden Gottesdienstes lautstark entgegentrat. Auch Ulrich Pazani hat mit seiner Frau an solch einer Demonstration mal teilgenommen, berichtet davon, wie die Gegendemonstranten Straßen blockierten und mit der Polizei Katze und Maus spielten. Und entsetzt sagt er, ich habe selten solch einen Hass erlebt, wie er uns aus den Sprechchören und Gesichtern der meisten, vor allen Dingen auch jungen Gegendemonstranten entgegenschlug. Zum Beispiel bei Sprechchören wie, hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Und viele weitere Beispiele könnten wir aufführen und anführen, die einfach deutlich machen, dass das christliche Abendland seine eigenen Kinder und Werte frisst. Dass das, was uns als Land der Reformation einfach auch stark gemacht hat und geprägt hat, auf dem Rückzug ist. Ich will mit diesen Aussagen jetzt nicht irgendeinen Pessimismus verbreiten, sondern einfach deutlich machen, dass wir mit wachen Sinnen aufmerken müssen, was um uns herum geschieht. Aber auch, dass wir uns nicht in erster Linie als Opfer von bestimmten Entwicklungen sehen dürfen, sondern in aller zunehmenden Dunkelheit auch Lichter anzünden und Chancen und Notwendigkeiten zum Handeln sehen und auch Gott zutrauen, uns auch in mancher Unsicherheit und Umwälzung ganz neu zu begegnen. Wir Christen dürfen trotz Ablehnung und Hass an der einzigartigen Offenbarung für diese Welt und für unser Land und für unsere Stadt festhalten, dass Gott in Jesus Christus Wahrheit und Liebe ist. Wir haben das Thema eben angekündigt bekommen. Und das ist wirklich das Entscheidende und das Zentrum. Wahrheit und Liebe, es gehört einfach zusammen. Die Liebe ist das Zentrum der christlichen Heilsbotschaft. Wir können den Himmel nicht auf die Erde zwingen, aber wir dürfen und müssen hochhalten, dass Gott Liebe ist und wir Christen als Geliebte, Angenommene und Versöhnte den Auftrag haben, in dieser Liebe zu bleiben und diese Liebe weiterzugeben. Lesen wir doch mal, ich habe das zu Hause getan, das vierte Kapitel des ersten Johannesbriefes, wo es wirklich ganz konkret wird, mit der Liebe. Die Liebe ist die höchste Garantie für Freiheit und Toleranz, weil sie sich selbst begrenzt. Ich wiederhole nochmal, die Liebe ist die höchste Garantie für Freiheit und Toleranz, weil sie sich selbst begrenzt. Denn sie will niemanden besiegen oder unterwerfen, aber sie will alle gewinnen. Das ist eine ganz große Aufgabe in dieser Gesinnung Jesu, die Welt zu sehen und den Menschen zu begegnen. Ich las vor einigen Tagen noch einmal das ganze hohepriesterliche Gebet, das ganze Kapitel 17. Ja, einerseits ist es erschütternd, wie Jesus da betet. Andererseits ist es mutmachend, bewegend. So voller Trost und Hoffnung in einem Augenblick, wo Jesus sagt, die Stunde ist da. Ja, so beginnt dieses Gebet. Jetzt geht er den Weg ans Kreuz. Jetzt geht er den Weg in die Gottverlassenheit. Jetzt wird die Sünde einer ganzen Welt auf ihn geladen und er sühnt und versöhnt durch sein Leiden, durch seinen Tod. Und er denkt an seine Jünger. Er denkt an dich und mich, wenn er dieses Gebet mit den Worten abschließt. Gerechter Vater, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich und diese hier, meine Jünger, haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen bleibt. Damit deine Liebe auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Groß, großartig. Christus in uns. Das ist fantastisch, das ist wirklich unglaublich, aber wahr. Und mit ihm Liebe und Wahrheit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, Heilsgewissheit für Zeit, für Ewigkeit. Aber Jesus weiß auch, das ist kein Glaube, den wir so einfach in der Tasche haben. Das ist kein Weg nur auf Höhen und im Sonnenschein. Das ist keine Erkenntnis und keine Überzeugung, mit der man alle Menschen im Sturm gewinnt. Die Botschaft der Bibel, wird widersprochen. Damals und heute. Christen werden belächelt. Ihre Überzeugung, ihre Haltung werden bekämpft. Es ist einfach so, es stehen sich zwei Welten gegenüber, unvereinbar. Die Welt, die verloren geht, und die Welt, die errettet wird. Menschen ohne Christus und Menschen, die in Jesus Christus wirklich neues und unvergängliches Leben empfangen haben. Und das muss einfach zu Konflikten führen und verlangt uns Christen Entscheidungen und auch eine klare Haltung ab. Ich lese aus dem hohen priesterlichen Gebet Johannes 17, die Verse 1 bis 3 und 13 bis 17. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast die Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt werden. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Ja, in diesen Worten wird einfach deutlich, Christen sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Gott nimmt uns nicht heraus aus der Welt, aber Gott verspricht, Jesus verspricht, uns vor dem Bösen zu bewahren. Um als Christen bestehen und wieder stehen zu können, um einen klaren Weg in der Nachfolge Jesu gehen zu können, brauchen wir einfach eine Kraftquelle, brauchen wir Nahrung, brauchen wir Orientierung. Und all das ist die Bibel, ist Gottes Wort. Die Heilige Schrift spricht von Jesus, der vom Vater gekommen ist und uns Gott zeigt, wer und wie er ist. Und Jesus macht uns das Angebot zum Leben. Er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wir vertrauen Jesu Wort, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, er schenkt uns eine Gerechtigkeit, mit der wir wirklich vor Gott bestehen können. So werden wir aus Feinden Gottes Kinder Gottes. Und Jesus sagt uns, wie wir Nachfolge leben sollen, auch wie wir mit Fragen und Problemen und Konflikten umgehen können. Und wir vertrauen seinen Worten, mit denen er uns den Weg durch ein gelingendes Leben zum Ziel der neuen Welt Gottes in Herrlichkeit aufzeigt. Ja, es ist so, wir können die Welt nicht retten. Aber die Sprache des christlichen Glaubens ist eben nicht Mutlosigkeit und Verzagtheit und Angst, sondern die Sprache ist Hoffnung. Und diese Hoffnung trägt einen Namen. Jesus Christus. Er ist unser Retter. Und er ist nicht gekommen, lediglich eine reparaturanfällige alte Welt in Stand zu setzen, sondern er ist gekommen, um uns zu erlösen und hineinzuverwandeln in das Leben, das er schenkt, hineinzuverwandeln in seinen Tod und seine Auferstehung. Er zeigt uns mit seinem Wort den Weg in einer gefallenen Welt. Und Gott hat uns seinen Geist geschenkt, der uns auch in alle Wahrheit des Wortes Gottes führen will, der uns Erkenntnis schenkt, der uns begreifen lehrt. Deshalb müssen wir Gottes Wort lesen. Deshalb müssen wir Gottes Wort kennen. Nicht als Pflichtlektüre. Nicht als eine Pflicht, der wir nachkommen müssen und dann rätseln wir morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde oder wie machen wir es denn? Darauf kommt es nicht an, sondern dass wir einfach Hunger haben nach dem Wort Gottes, dass wir begreifen, wir brauchen das Wort Gottes, sonst können wir doch als Christen einpacken. Wir brauchen es als Hilfe, als ein Licht auf unserem Weg, als Orientierung, als ein Wegweiser. Und nur so und nur dann können wir uns auch in einer sich anscheinend immer schneller drehenden Welt und in einer sich so überaus rasch verändernden Gesellschaft zurechtfinden. Nun, wir haben uns erstens ein wenig unsere Welt, in der wir leben, und auch die Gesellschaft, in der wir leben, angesehen. Wir haben zweitens die Notwendigkeit herausgestellt, dass die Bibel der Maßstab für Glauben und Leben und Lehre ist und nur sie wirklich Klarheit und Orientierung gibt. Wenn wir sie nicht lesen, wenn wir sie nicht kennen oder nur hier und da mal so ein Lieblingsvers, dann können wir einpacken. Es macht nichts, wenn wir nicht alles verstehen, aber lassen wir uns einfach auf das Wort Gottes ein. Denn das, was für unser Leben und was für unsere Nachfolge wichtig ist, das werden wir verstehen und wir werden erkennen, auch dass die Bibel sich selbst auslegt. Ihre Worte müssen wir immer im Zusammenhang der ganzen Heilsgeschichte Gottes lesen und uns bewusst machen, was Gott damit sagen will. Wir dürfen nicht Einzelnes aus dem Zusammenhang reißen, Denn dann kommen wir zu Fehleinschätzungen und zu Missverständnissen. Aber es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Die Bibel ist Grundlage unserer Überzeugung und unseres Lebens und nicht irgendwelche Mehrheitsmeinungen. Wir müssen es einfach mit Martin Luther halten, dass unser Gewissen gefangen ist in Gottes Wort. Als ich das hörte, wurde mir das nochmal für mich selbst auch so deutlich. Mein Gewissen gefangen in Gottes Wort. Das hat mich nochmal wieder neu nachdenklich gemacht. Denn damit sind wir beim dritten und vorletzten Punkt, unser Gewissen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, über den man so gut wie gar nicht spricht. Was ist denn das Gewissen? Ich habe noch keins gesehen. Habt ihr schon mal ein Gewissen gesehen? Aber den Strom habe ich auch noch nicht gesehen und die Luft habe ich auch noch nicht gesehen. Und trotzdem ist alles Realität. Den Strom habe ich schon mal gespürt. Wenn ich irgendwo so an den Zaun gefasst habe. Und ich weiß noch, unser Hund, als wir auf dem Spaziergang waren, wie er das erlebt hat, als er dagegen kam, wie er geflogen und geflitzt ist. Strom kann man spüren, aber das Gewissen kann man auch spüren. Das Gewissen kann man auch spüren. Tief in mir drinnen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Ja, sogar die Henkersknechte in den KZs, in Auschwitz und wo auch immer, hatten ein Gewissen. Und wir kennen ein enges Gewissen, ein weites Gewissen, ein gutes Gewissen, ein schlechtes Gewissen, ein sensibles. Wir kennen Gewissensbisse. Das Gewissen schlägt. Man kann auch das Gewissen totschlagen. Und das Gewissen kann uns verklagen. Was also ist das Gewissen? Es ist eine Instanz in uns Menschen, die beurteilt, die entscheidet, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Es ist ein ethisches und moralisches Bewusstsein. Das Gewissen setzt Werte und Normen. Um des Gewissens willen heißt aus der Verantwortung heraus. Und in dem Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Es geht darum, Antwort zu geben. Und das Gewissen gibt Antwort. Und das ist oftmals eine Antwort, die uns auch nicht gefällt. Ein schlechtes Gewissen zum Beispiel macht Sünde bewusst, falsches Verhalten. Dietrich Bonhoeffer hat erklärt, das Gewissen ist das Zeichen der Entzweiung des Menschen mit sich selbst. Das Gewissen ist das Zeichen der Entzweiung des Menschen mit sich selbst. Jeder Mensch kennt den inneren Konflikt zwischen Sein und Sollen. Ich sollte mich nicht so verhalten, wie ich mich verhalte. Und der Apostel Paulus macht das deutlich, wenn er in Römer 7 sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das sagt ein Apostel Paulus, so ein großer Mann, ein Mann, der so viel erlebt hat, auch mit Jesus erlebt hat. Ist die Stimme des Gewissens die Stimme Gottes? Ist sie ein Überbleibsel aus dem Paradies? Ist sie ein Naturgesetz, das alle Menschen in sich tragen und das sich bemerkbar macht? Klar ist, jeder erlebt diesen Konflikt zwischen dem, wie er sich tatsächlich verhält und dem Gefühl, dass er sich eigentlich doch anders verhalten sollte. Das Gewissen ist nicht neutral und es sind auch nicht alle gleich gepolt. Die Vorstellung, wie man sich verhalten soll, ist bei verschiedenen Menschen auch sehr verschieden. Ich mache mal das vielleicht ein wenig klar in einem banalen Beispiel. Bei Umgang mit Geld spricht der eine von Sparsamkeit, der andere spricht von Geiz. Was für den einen Großzügigkeit ist, ist für den anderen Verschwendung. Oder ein anderes Beispiel, aber das ist schon ein krass. Bei Abtreibung sprechen die einen von Mord, die anderen von selbstbestimmtem Leben. Wer aber sagt mir, was richtig und falsch ist? Wer sagt mir, wie ich mich verhalten soll? Ist es Erziehung? Ist es meine Umwelt? Sind es die Medien, die Mehrheitsmeinung? Von Ulrich Bazzani habe ich ein Bild, das mir sehr geholfen hat, in dieser Frage weiterzukommen. Und dieses Bild stammt aus der Welt der Technik. Zu einer Lautsprecheranlage gehören Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher. Nicht die Qualität ist das Wesentliche. Qualität, das geht meistens über den Preis. Nein, das Wesentliche ist, was aus der Lautsprecheranlage herauskommt, herausschallt. Das Wesentliche ist also, wer in das Mikrofon hineinspricht. So ist es auch mit dem Gewissen, das sich entwickelt, das geprägt wird. Wer spricht in das Mikrofon meiner Persönlichkeit, meines Denkens, meines Wesens, meines Verhaltens hinein? Ich weiß, vielem kann ich mich nicht entziehen, vielem bin ich einfach ausgesetzt, dagegen kann ich mich auch nicht wehren. Aber bei vielem, sehr vielem kann ich mitentscheiden. Und darum geht es. Jeder Mensch steht vor dieser Wahrheitsfrage. Wir müssen alle entscheiden, wer in das Mikrofon der Sprechanlage sprechen darf, das wir Gewissen nennen. Und hier ist ein ganz heftiger Kampf im Gang. Viele Mächte wollen auf unser Leben Einfluss ausüben und tun das auch tatsächlich. Wenn Jesus mein Herr ist, dann spricht er in mein Gewissen, sein Wort. Und der Heilige Geist bewirkt in uns Wollen und Vollbringen, wenn wir unter der Herrschaft von Jesus leben. Und bei dem Lutherwort, was ich eben zitiert habe, das Gewissen gefangen in Gottes Wort, da geht es eben nicht um Selbstbestimmung, sondern darum, wer in unser Gewissen spricht, wer es heilt und heiligt, es prägt, es stark und sensibel macht. Und das ist die Frage an uns, an dich und mich heute Morgen. Welchen Einflüssen setzen wir uns aus? Wer und was prägt uns? Und diese Frage gilt uns allen. Aber ich möchte sie auch gerade den Jugendlichen unter uns stellen, da die heutigen Möglichkeiten ganz andere und vielfältiger sind als zu der Zeit, als ich noch jung und schön war. Da ist zum Beispiel die Frage, ob ich überhaupt noch Stille kenne. Wenn ich höre, dass der Handybesitzer im Durchschnitt 88 Mal täglich zum Handy greift, wenn ich sehe, wie viele Menschen nur noch mit Lautsprechersteckern in den Ohren rumlaufen, dann wird mir schon ein wenig Angst und Bange, was das doch auf die Dauer mit uns Menschen machen wird. Ich denke an das Internet mit all seinen tollen Möglichkeiten, aber auch an seine Gefahren. Wie ich Zeit totschlagen kann und mit welchen Inhalten ich mich alle beschäftigen kann und was diese Inhalte auch mit mir machen und machen wollen. All das sind nur Beispiele für vieles mehr, was in mein Mikrofon hineinspricht, was mich beeinflussen, was mich manipulieren, was mich führen will. Und da wird manches zur Gewohnheit. Und aus Gewohnheiten werden Süchte. Und bei Süchten gleich welcher Art werden Grenzen überschritten, die ins Unmenschliche führen. Jemand hat gesagt, der moderne Mensch macht so viel Lärm, weil er die Stimme seines Gewissens übertönen will. Kann das sein? Ich denke, da ist viel Wahres dran. Aber es geht nicht nur um Lärm und Stille, sondern um die Quellen, um den oder die Urheber meiner Orientierung. Ja, Spaß haben ist gut und richtig, aber der Spaß ist nicht der Sinn des Lebens. Die Spaßgesellschaft ist nicht die letzte verantwortungsvolle Antwort auf Lebensfragen. Sie ist in Konsequenz nur Verdrängung vom Ernst des Lebens mit allen Herausforderungen, Anforderungen, Fragen und Zweifeln und Ringen um Weg, Wahrheit und Leben. Meine Überzeugung und Erfahrung ist, dass gerade der unter der Herrschaft Jesu lebende Christ frei ist, wenn er gefangen ist in Gottes Wort. Das ist kein Widerspruch, aber das muss man erleben. Christus in uns. Ewiges Leben, Vergebung, Freude, Friede, Hoffnung der Herrlichkeit. Welch ein Geschenk. Und nun zum vierten und letzten Punkt, der beim Begreifen der sich rasch verändernden Gesellschaft mit so vielen Auswirkungen auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir das einfach sehen, dass wir es erkennen, dass wir es einordnen können. Warum hat denn diese Frau bei diesem Marsch des Lebens geschrieben, du bestimmst nicht über mich, mein Körper gehört mir? Es geht doch letztlich in unserer Gesellschaft um Freiheit und Selbstbestimmung. Es geht darum, dass ich entscheide, was ich mit meinem Leben mache, was ich tue und lasse, was mir Spaß macht und was hinderlich ist. Ich lasse mir einfach nicht vorschreiben, wie ich leben und entscheiden und handeln soll. Ich lasse es mir nicht vorschreiben, nicht von Gott und nicht von Menschen und nicht von Geboten und Verboten, von vielleicht noch nicht einmal von Gesetzen. Mir klingt noch in den Ohren, auch wenn es schon einige Zeit her ist, legal, illegal, scheißegal. Haben wir das schon mal gehört? Das Erbe der 68er. Es ist ja im letzten Jahr viel darüber auch gesagt worden. Die Früchte sind aufgegangen. Und auch der Feminismus trägt reiche Früchte. Und auch der Genderwahnsinn. Und auch die Interessenvertreter von Schwulen und Lesben haben ganze Arbeit geleistet, bis hin zur Ehe für alle. Gottes Gebote spielen keine Rolle mehr, bis in die Kirchen hinein. Was gestern noch Sünde war, wird heute gesegnet. Fast nicht zu glauben. Auch wenn in all den Anliegen immer ein guter Kern und ein guter Ansatz ist. Das ist ja auch so und das sollten wir ja auch bedenken. So sind doch die Auswüchse und Entwicklungen und Grenzüberschreitungen fatal. Und wir Christen haben zu oft geschwiegen. Und sind auch heute noch oftmals kleinlaut und schweigsam. Wer aber schweigt, fördert nur das, was im Gange ist. Bei allen Themen geht es um das Recht auf selbstbestimmtes Leben des Menschen. Selbstbestimmung ist zum höchsten Wert des modernen Menschen geworden. Das heißt aber auch, dass ich die höchste Instanz bin, die bestimmt, was mit meinem Leben passiert. Und da hat Gott keinen Platz mehr. Da ist Jesus von gestern. Und er ist überholt. Wir wollen sein wie Gott. Da will keiner mehr hören. Du gehörst nicht dir selbst. Gott ist dein Schöpfer. Ihm bist du verantwortlich, wenn es um diese Welt geht, wenn es um dein Leben und auch um dein Sterben geht, wenn es um menschliches Leben im Mutterleib geht, wenn es darum geht, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Auch wenn die Gesellschaft es nicht hören will, so müssen wir Christen dennoch klar Position beziehen. Auch in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft. Auch wenn es hier und da vielleicht Unruhe bedeutet. Bei all den oft besorgniserregenden Entwicklungen müssen wir immer wieder nach den Weltanschauungen fragen, die einfach dahinter stehen. Was ist das für ein Geist, der dahinter steht, der sich dahinter verbirgt? Wir Christen haben vielleicht nicht immer und in jeder Situation die letzte und erschöpfende Antwort, aber wir haben Gottes Wort. Wir vertrauen der Bibel und folgen ihren Geboten. Und auf diesem Fundament, auch wenn wir vielleicht als Fundamentalisten beschimpft werden, leben wir unseren Glauben, handeln wir in Liebe und Vergebung und Achtung. Ja, auch mit Respekt und Anteilnahme den Menschen gegenüber, die in Konfliktsituationen kommen. Zum Beispiel durch eine ungewollte Schwangerschaft. Auch denen gegenüber, die in Konfliktsituationen leben, wie Homosexualität oder Ehezerrüttung oder Arbeitslosigkeit oder schwere Krankheit oder was es auch immer sein mag, was wir als Last zu tragen haben. Da geht es darum, dass wir gemeinsam diese Lasten tragen, wirklich einander begleiten und helfen und miteinander den schmalen Weg der Nachfolge und des Kreuzes Christi gehen. In der Gewissheit, Christus ist der Kyrios, Jesus ist Herr, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Er ist auferstanden und zur Rechten Gottes erhöht. Er wird wiederkommen, er wird die Toten auferwecken, er wird das Weltgericht halten und den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Amen. Wenn es gewünscht wird und erlaubt ist, dann kann ich in naher Zukunft auch auf solche Themen wie Abtreibung, Homosexualität, Ehe für alle, Sterbehilfe näher eingehen oder auch andere. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch mit solchen Dingen, mit denen wir eigentlich täglich konfrontiert sind, dass wir uns damit beschäftigen und Antworten bekommen.